Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2025 und zu einer neuen Folge Einfach Antike, der Podcast natürlich. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage und den Jahreswechsel gut überstanden und hört uns auch in diesem Jahr weiterhin gerne zu.
2025. Wir sind miteinander verbunden und international wie nie. In Sekundenschnelle verbreiten sich Trends aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Kulturräumen und erreichen Menschen überall. Seien es belanglose Sachen wie Dubai-Schokolade oder zum Beispiel auch gravierende Probleme, zum Beispiel im Umgang mit Desinformationen, die für alle Staaten weltweit eine Herausforderung darstellen. Wir beschäftigen uns heute aber natürlich wieder mit der Antike und schauen uns eine Epoche der griechischen Geschichte an. Den Hellenismus. Eine griechisch geprägte Welt auf drei Kontinenten. Hatten die Menschen damals auch ihre internationalen Trends? Und wer wollte da mitmachen und wer durfte mitmachen?
So, heute kommt dann also endlich die Folge, die seit Monaten in unserem Plan als irgendwas mit Hellenismus drin steht.
Ja, genau. Dieser Hellenismus, über den wir gleich reden, ist ein kulturelles Phänomen. Die Ausbreitung der griechischen Kultur und Lebensweise in weite Teile der in der Antike bekannten Welt. Das heißt, wir wollen heute einen Blick werfen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede, auf Übernahme und Abgrenzung, auf Miteinander und auch auf das Konfliktpotenzial, das sich ergab, als die Welt auf einmal griechisch wurde. Bevor wir das machen, müssen wir aber noch jemanden vorstellen.
Genau, wir haben nämlich heute Unterstützung bekommen. Mit dabei ist Sebastian. Wir kennen uns seit dem Studium und er hat uns auch schon auf dem Blog mit Beiträgen unterstützt. Und heute hat es jetzt auch endlich mal geklappt, dass ihr seine Stimme hören könnt. Und wer weiß, was wir in Zukunft noch zusammen machen können.
Ja, so ist es. Hallo zusammen. Genau, wir drei haben alle zusammen studiert und ich freue mich, heute dabei sein zu können.
Wir freuen uns, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Sebastian kennt sich übrigens auch sehr gut mit Religion aus und um Religionen würde es heute auch gehen. Aber fangen wir mal vorne an. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es um eine Epoche in der griechischen Geschichte geht. Wir sprechen heute über den Zeitraum vom Herrschaftsantritt Alexanders des Großen im Jahr 336 vor Christus bis zum Untergang des letzten Nachfolgereiches Alexanders im Jahr 30 vor Christus. Auch am Ende dieser Epoche steht übrigens ein berühmter Name, nämlich Kleopatra, die sich im Sommer 30 vor Christus nach der Niederlage gegen die Römer das Leben nahm. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es beim Hellenismus um ein kulturelles Phänomen geht. Die Epoche grenzt man traditionell aber mit politischen Daten ein. Was man schon mal sagen kann, viele Entwicklungen des Hellenismus wirkten lange darüber hinaus. Das nächste kulturelle Phänomen, das so einen Einschnitt im Osten des Römischen Reiches markierte, war dann erst die Verbreitung des Islams im 7. Jahrhundert. Aber ganz so weit gehen wir heute zeitlich nicht.
Damit haben wir schon mal den zeitlichen Abschnitt eingegrenzt, über den wir reden. Aber was war denn so neu und so einschneidend im Hellenismus?
Mit den Eroberungen Alexanders, darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen, breitet sich die griechische Kultur, die griechische Zivilisation und Lebensart von Makedonien und Griechenland nach Osten aus. Bis weit nach Osten, bis nach Indien und Afghanistan. Es werden zahlreiche neue griechische Städte gegründet in Kleinasien, an der syrisch-phönizischen Küste, in Ägypten, im Iran, in Mesopotamien und bis nach Pakistan. Es kommen auch ein paar griechische Siedler mit, die dort versuchen, Fuß zu fassen. Meistens sind das Soldaten, Siedler und Kaufleute, die auf gute Geschäfte hoffen. In vielen dieser Gebiete ist die Eroberung durch Alexander auch das Ende der persischen Herrschaft. Die Reaktionen darauf fallen recht unterschiedlich aus. Gerade die lokalen Eliten nehmen aber oft den griechischen Lebensstil an. Das zeigt sich in der Architektur und Kunst. Auf einmal sieht es überall auf der Welt relativ griechisch aus. Auch die Sprache spielt eine Rolle. Viele Menschen lernen Griechisch, weil das Aufstiegschancen mit sich bringt und auch die Übernahme von typisch griechischer Kultur, wie zum Beispiel Theater- oder Sportveranstaltungen, ist bis weit in den Osten hinein bezeugt. In Al-Hanum, im Norden des heutigen Afghanistans, hat man zum Beispiel ein griechisches Theater und ein Gymnasium, also eine Sportstätte, ausgegraben. Man muss aber auch sagen, dass es gerade auf dem Land meistens eher bei den alten Traditionen geblieben ist. Dort machten die Menschen meistens einfach weiter wie vorher. Die neuen griechischen Herrscher nahmen darauf auch bewusst Rücksicht. Und nicht nur nach sozialen Kategorien, auch regional war die Spannbreite der Anpassung groß. Das reichte von völliger Assimilierung, wie zum Beispiel auf Zypern, bis hin zu bewaffnetem Widerstand, wie zum Beispiel in Judäa. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, doch erst einmal den politischen Hintergrund rund um Alexander und seine Nachfolger.
Ich bemühe mich mal um eine Kurzfassung, denn darüber kann man natürlich sehr lange und sehr ausführlich sprechen. Alexander der Große wird den meisten irgendwie ein Begriff sein. Alexander war Makedone und als er 336 vor Christus auf den Thron kommt, befindet sich Makedonien gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht. Bereits Alexanders Vater hatte alle griechischen Stadtstaaten unter seine Herrschaft gezwungen. Er gab sich als Vorkämpfer des Griechentums insgesamt und wollte Rache nehmen für die Perserkriege und das Unrecht, das die Griechen dort erlitten hätten. Das war zumindest der vorgeschobene Grund.
Aber er war ja Makedone. Waren denn die antiken Makedonen auch Griechen, so wie die Athener, Kreter, Thebaner und so weiter?
Das ist jetzt eine Frage, die aus heutiger, moderner Perspektive eine gewisse Sprengkraft hat, weil die heutigen Mazedonier und Griechen sich sehr stark voneinander abgrenzen wollen. Da geht es aber um nationalstaatliche Fragestellungen aus dem 19. Jahrhundert. Da sollte man die Antike nicht zu stark mit einfließen lassen. Die Frage, wie sich das in der Antike verhielt, ist außerdem auch mal wieder uneindeutig. Kommt drauf an, wen man fragt und vor allem, wann man fragt. Bis ins 4. Jahrhundert vor Christus hinein betonte man vor allem von griechischer Seite gerne die Unterschiede. Das änderte sich aber jetzt gerade in der Zeit, über die wir sprechen. Alexander konstruierte eine Abstammung von Herakles, einem griechischen Gott väterlicherseits, und von Achilles, einem griechischen Krieger im Trojanischen Krieg, mütterlicherseits. In den nächsten Jahrhunderten verschwanden die Unterschiede zwischen Griechen und Makedonen fast komplett. Um die Zeitenwende herum schreibt dann der Geograf Strabon, dass Makedonien natürlich zum griechischen Kulturraum dazugehöre. Das war nicht vereinnahmend gemeint, sondern sollte die großen Gemeinsamkeiten betonen. Also zu Alexanders Zeit gab es noch deutliche Unterschiede zwischen Griechen und Makedonen, aber trotzdem sahen sich auch die Makedonen sowohl als Makedonen als auch als Teil des griechischen Kulturraums.
Zu Makedonen und Griechen kommen wir in dieser Folge auch später nochmal kurz. Kommen wir aber nochmal zurück zu Alexanders Vater, der als Vorkämpfer der Griechen einen Krieg gegen das Perserreich plante.
Ja, genau. Zu diesem Krieg kam er dann selbst nicht mehr, denn er wurde 336 vor Christus nach Abschluss der Vorbereitungen für diesen Krieg ermordet. Alexander wurde sofort zu seinem Nachfolger ausgerufen. Damit war sein Weg erstmal vorgegeben. Der Krieg gegen die Perser war vorbereitet und die Situation auch gerade günstig, weil das Perserreich geschwächt war. Dort gab es innenpolitisch Kämpfe um die Macht und eine unklare Thronfolge. Es ist nicht ganz klar, was am Anfang des Krieges Alexanders Ziel war und ob er wirklich von Anfang an daran glaubte, er könne den persischen Großkönig komplett besiegen. Vielleicht plante Alexander zu Beginn nur, die Westküste Kleinasiens zu erobern. Er zog dann aber weiter, unterwarf Anatolien, Ägypten, Mesopotamien und besiegte den persischen Großkönig in zwei Schlachten. Alexander zog noch weiter nach Osten, durch den Iran bis ins heutige Afghanistan und an die Grenze Indiens. Dort meuterten aber seine Truppen, sodass er den Rückzug antreten musste und in die ehemalige persische Residenzstadt Susa im heutigen West-Iran zurückkehrte. Auf dem Rückweg verlor er mehr Männer als in den ganzen Kriegshandlungen davor, weil ein großer Teil seines Heeres durch die gedrosische Wüste zog. Dort gab es kein Wasser und viele seiner makedonischen, griechischen und persischen Soldaten verdursteten auf dem Rückweg. In Susa kam es dann im März 324 zu einer sogenannten Massenhochzeit. Alexander selbst hatte bereits vorher schon geheiratet, nämlich Roxane, eine Baktrierin. Sie stammte also aus dem heutigen Nordafghanistan. Er heiratete aber noch zwei persische Prinzessinnen. Das war in Griechenland zwar unüblich, aber sowohl in Makedonien als auch in Persien kein Problem, wenn der König gleichzeitig mit mehreren Frauen verheiratet war. Auch 80 seiner hochrangigen Militärs heirateten bei diesem Anlass persische Frauen. Und auch für die einfachen Soldaten hatte Alexander etwas übrig, denn auch bei ihnen legitimierte er mehrere tausend Beziehungen zwischen Griechen bzw. Makedonen und Perserinnen, die in den Jahren zuvor so eingegangen worden waren. Von seinen 80 Freunden in hohen Positionen durfte sich übrigens niemand seine Frau selbst aussuchen. Und andersrum sowieso auch nicht. Das bestimmte Alexander, also wer wen heiratete. Auch wenn viele von diesen Ehen nicht lange hielten, gab es zum Zeitpunkt der Eheschließungen aber keinen Widerstand dagegen. Es gab nur etwas Murren, weil die Ehen nach persischem Ritus geschlossen wurden. Alexander bemühte sich mit dieser Massenhochzeit sehr offensichtlich um eine Verbindung der griechisch-makedonischen und der persisch-babylonischen Kultur. Damit sollte Frieden geschaffen werden. Nur wenig später starb Alexander allerdings ziemlich unvorhergesehen kurz vor seinem 33. Geburtstag an einer Krankheit.
Und damit war es mit dem Frieden auch vorbei, um den Alexander sich so bemüht hatte. Allerdings jetzt weniger wegen der Indigenen, sondern weil jetzt ein erbitterter Machtkampf um Alexanders Nachfolge ausbrach. Denn Alexander hatte keinen mündigen Thronfolger. Er hatte einen geistig behinderten Halbbruder und einen Sohn, der erst nach Alexanders Tod geboren wird. Also die kommen beide jetzt erstmal nicht als tatsächliche Machthaber in Frage. Es kommt jahrzehntelang zu Kriegen um die Nachfolge Alexanders, vor allem zwischen den Generälen, Alexanders Freunden aus Kindertagen, die mit ihm bis nach Indien gegangen waren. Aber auch die weiblichen Familienmitglieder Alexanders, die noch lebten, versuchten ihren Einfluss geltend zu machen. Die Details dazu ersparen wir euch jetzt. Am Ende ist Alexanders gesamte Familie tot. Also die Frauen, die ihn überlebt hatten und auch sein Halbbruder und sein kleiner Sohn. Niemandem der Generäle gelingt es allerdings, das gesamte Reich Alexanders für sich zu beanspruchen. Aber es gibt nun drei große Sieger. Antigonos gründet in Makedonien und Griechenland das Antigonidenreich. Ptolemaios übernimmt die Herrschaft über Ägypten. Und Seleukos herrscht fortan über den flächenmäßig größten Teil, den Ostteil des Reiches von Kleinasien bis zunächst nach Afghanistan, wobei er und seine Nachfolger die ganz östlichen Gebiete nicht lange halten können. Daneben gibt es auch noch ein paar kleinere Königtümer, zum Beispiel in Pergamon am Bosporus oder das Reich von Pontos am Schwarzen Meer. Es entstand ein Mächtegleichgewicht, aber nicht aus Einsicht, sondern weil es einfach niemand schaffte, alle anderen auszuschalten. Es kam in den folgenden Jahren immer wieder zu Kriegen unter diesen Nachfolgereichen. Besonders die Seleukiden in Kleinasien und die Ptolemäer in Ägypten führten ständig Kriege um die syrisch-palästinensische Küste. Aber es wurde nicht nur Krieg geführt, es wurde auch untereinander geheiratet, um dynastische Verbindungen zu schaffen. Insgesamt kann man sagen, das Königtum ist während dieser Epoche überall relativ einheitlich, aber die Untertanen sind es nicht. Man hat es in diesen Reichen mit einer Vielzahl von Strukturen zu tun. Mit griechischen Städten, mit orientalischen Städten, mit hochgradig durchorganisierten Staaten wie Ägypten, mit Städten wie Babylon oder Uruk, wo auch die politische Macht stark bei den Tempeln lag, aber auch mit Gemeinschaften, die in Stammesverbänden organisiert waren und auch mit Nomaden, vor allem ganz im Osten. Und im Umgang damit wird es jetzt spannend. Wie geht man mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Kulturen um?
Ja. Man kann ja schon mal festhalten, dass für diese Epoche sowohl Einheitlichkeit als auch Vielfalt prägend ist. Denn man muss ganz klar sagen, die griechisch-makedonischen Herrscher waren darauf angewiesen, dass sie von ihren vielfältigen Untertanen als Herrscher akzeptiert wurden. Ohne die lokalen Eliten waren solche Reiche nicht zu beherrschen. Keiner der Nachfolger Alexanders hat irgendeine dynastische Legitimität, also dass er behaupten kann, König zu sein, weil sein Vater schon König war. Es wurde auch niemand von denen gewählt. Es entsteht in allen Nachfolgereichen ein hochgradig charismatisches Königtum, das heißt ein Königtum, das an der Person des Königs, an seinen Fähigkeiten und seinen Erfolgen hängt. Der König muss sich dabei immer als Sieger präsentieren. Das bedeutet zum einen, dass er im Krieg ein guter Heerführer sein muss und zum anderen auch ein diplomatischer Staatsmann. Die Könige müssen selbst in den Krieg ziehen, um zu beweisen, dass sie ihrer Rolle als König würdig sind. Siege werden zur Schau gestellt, groß gefeiert und überall öffentlich sichtbar gemacht. Damit einhergeht auch, dass man Reichtum und Prestige sichtbar machen muss. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich ein Problem, wenn man verliert. Niederlagen sind verheerend. Sie können dazu führen, dass sich ganze Söldnereinheiten von einem abwenden, dass die Eliten des Landes den Glauben an einen verlieren, dass es zu Aufständen kommt. So eine Form der Herrschaft ist grundsätzlich in sich prekär.
Aber die hellenistischen Herrscher haben Wege gefunden, diese Sieghaftigkeit zu verstetigen. Überall im Reich, und das ist eine der großen Gemeinsamkeiten dieser Epoche, entstehen Herrscher- und Dynastiekulte. Zunächst mal für verstorbene Herrscher, aber dann werden auch lebende Herrscher vergöttlicht. Ihre ganze Familie wird vergöttlicht. Die Könige hatten auch Beinamen wie Nikator, Sieger oder Soter, Retter. Oder gleich ganz bescheiden Theos, Gott. Das sollte dann allen vor Augen führen, dass der König von den Göttern auserwählt und einer von ihnen war. Der König wurde religiös überhöht. In so einem Kult gab es dann auch Feste zu Ehren des Gottes. Das war auch so ein verbindendes Element, an dem alle Bevölkerungsgruppen teilhaben konnten. Oder sagen wir mal fast alle. Auf die Griechen wirkte das anfangs etwas befremdlich, einen König als Gott anzusehen. Und dass das im Judentum gewisse Probleme mit sich brachte, versteht sich, denke ich, von selber.
Gab es denn noch weitere verbindende Elemente?
Ja, dazu kam noch, dass sich alle Könige als Wohltäter präsentierten. Und ich sag mal, mit 2000 Euro bei der Ein Herz für Kinder Spendengala im ZDF wäre man damals nicht weit gekommen. Die Könige präsentierten sich als finanzstarke Helfer in echten Notlagen, zum Beispiel wenn sie bei Hungersnöten für eine gesamte Stadt Getreide einkauften. Aber auch wenn die Lage gerade nicht akut war, spendeten die Könige den Städten Tempel, Theater, Bibliotheken oder Sportplätze. Man nennt das Euergetismus, also Erweisen von Wohltaten oder so. Das Geld dafür musste natürlich irgendwo herkommen. Oft kam es aus Kriegsbeute oder aus Steuereinnahmen. Gerade auf dem Land war die Abgabenlast in fast allen Gebieten recht hoch, was auch zu Unzufriedenheit führte. Und auch noch am ehesten ein Grund für Aufstände gegen die neue griechisch-makedonische Königsherrschaft war. Das sind so die ganz großen gemeinsamen Tendenzen. Ich würde aber sagen, werfen wir auf die drei großen Nachfolgereiche Alexanders auch nochmal einzeln einen Blick auf die spezifischen Probleme und Strategien in diesen Regionen.
Ja, genau. Fangen wir doch einfach mal in Griechenland an. Griechenland und Makedonien und noch einige Teile nördlich davon, das antike Thrakien, fielen, wie eben schon mal erwähnt, an Antigonos und seine Nachfolger. Dabei handelt es sich um das vergleichsweise einheitlichste Reich. Wie auch schon gesagt, waren Griechen und Makedonen nicht dasselbe, aber es kommt hier zu einem Angleichungsprozess. Die Makedonen übernehmen viel von der griechischen Kultur, aber das geht auch in die andere Richtung. In vielen griechischen Städten setzen die makedonischen Herrscher Eliten ein, die ihnen wohlgesonnen sind, die eine makedonenfreundliche Politik betreiben und damit verbreiten sich auch makedonische Elemente in Griechenland. Das ist zum Beispiel in Chalkis oder Korinth der Fall, wo die Herrscher einfach Leute einsetzen, die ihnen gut in den Kram passen.
Jetzt kennt man die antiken griechischen Städte ja. Die waren ständig untereinander zerstritten und befanden sich eigentlich immer im Konkurrenzkampf. Gleichzeitig lehnten sie aber auch Fremdherrscher strikt ab und dazu reichte es schon, nicht als aus der jeweiligen Stadt stammend zu gelten. Und Herrschaften von Einzelpersonen waren auch nicht so besonders gern gesehen. Jetzt herrschen in Griechenland makedonische Könige. Wie haben die es geschafft, das gegen so große Widerstände durchzusetzen?
Nun, die Makedonen taten das, was ihnen den größten Erfolg versprach. Die politischen Machtverhältnisse waren eigentlich glasklar. Die Makedonen hatten Griechenland erobert und die griechischen Städte gehörten jetzt zum Königreich der Antigoniden. Wenn man das den Griechen aber ständig unter die Nase gerieben hätte, wäre es mit dem Frieden schnell vorbei gewesen. Also setzten die Antigoniden alles daran, ständig die Freiheit der griechischen Städte zu betonen. Das war auch wichtig, denn die griechischen Städte lehnten Einzelherrschaften in der Regel ab und waren stolz auf ihre Freiheit und Autonomie und auf die Tatsache, dass ihnen niemand reinredete. Zumindest theoretisch. Die Antigoniden sprachen also immer von der Freiheit der Städte. Sie erweckten den Anschein, dass es sich um Allianzen zwischen Staaten handelte und nicht um aufgezwungene Untertänigkeit. Das entsprach natürlich nicht wirklich der Realität, denn die Städte hatten keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Aber man konnte so sein Gesicht wahren. Das zweite war, dass die Antigoniden die Städte auch massiv unterstützten. Das ist der Euergetismus, von dem eben schon die Rede war. Es wurden prächtige Gebäude gebaut und ganzen Innenstädten ein neuer, glamouröser Anstrich verpasst. Dabei ging es aber nicht nur ums gute Aussehen, sondern solche Gebäude wie Theater hatten natürlich auch eine Funktion und die dort gestifteten Veranstaltungen waren kostenlos. Das führte zu einer gewissen Akzeptanz und auch zu einem gewissen Respekt für die makedonischen Könige. Das Antigonidenreich ist allerdings auch das erste, das untergeht. Bereits 168 vor Christus fiel es an die Römer.
Aber die Herrschaft auf die Städte zu stützen, hatten ja auch andere sehr gut verstanden. Werfen wir noch einen Blick nach Osten zu den Seleukiden.
Die Seleukiden hatten definitiv nicht nur das größte, sondern auch das kulturell heterogenste Gebiet unter ihrer Kontrolle. Es reichte von der Küste Kleinasiens bis ins heutige Afghanistan und vom Kaukasus bis zum Persischen Golf. Zumindest in der Anfangszeit. So ein Gebiet ist relativ schwer zu regieren. Auch die Seleukiden setzten zur Sicherung ihrer Herrschaft vor allem auf die Städte. Seleukos I., der Begründer der Dynastie, ließ gleich 4 wichtige Städte aus dem Boden stampfen und benannte sie nach sich selbst, seinen Eltern und seiner Frau. Dabei handelte es sich also um Seleukeia, Antiochia, Laodikeia und Apameia. Antiochia kennt man ja vielleicht sogar bis heute. Das wird neben Alexandria in Ägypten die zweitwichtigste Stadt der Welt im Hellenismus. Bei all diesen Städten fällt auf, dass sie relativ weit im Westen liegen. Die Seleukiden orientieren sich also Richtung Mittelmeer und die Städte lagen an wichtigen Handelsplätzen. In einem so riesigen Reich waren die Städte relativ selbstständig. Und über die Städte wurde das Reich auch verwaltet. Die Eliten in den Städten waren oft sehr gewillt, griechische Organisationsformen und auch Teile der griechischen Lebensart zu übernehmen. Es gab in dem Bereich aber ja auch jahrhundertealte Städte, die ganz anders funktionierten. Zum Beispiel Ekbatana, die alte persische Hauptstadt, oder auch bekannte Städte wie Babylon oder Uruk. Ganz besonders in Mesopotamien und im persischen Kernland waren die makedonischen Herrscher darum sehr bemüht, möglichst alles beim Alten zu belassen. Für die Region ist unsere Quellenlage leider vergleichsweise schlecht, sodass wir nicht so genau sagen können, wie weit die Hellenisierung dort ging. Was wir aber wissen ist, dass zumindest die städtische Oberschicht auch Griechisch sprach und Indigene in hohe Positionen aufsteigen konnten. Auf der anderen Seite wurde von den Griechen und Makedonen, die sich dort niederließen, aber auch gefordert, dass sie sich in bestehende Traditionen und Wirtschaftsformen einfügten. Auch das System der Satrapien, also so eine Art Provinzgliederung, das schon in persischer Zeit bestanden hatte, übernahmen die Seleukiden. Und auch die Könige nahmen starke Rücksicht auf die lokalen Kulte. In Babylon war es zum Beispiel unbedingt erforderlich, dass der König dem Gott Marduk opferte und an den Riten teilnahm. Der König war ein Begünstigter des Gottes und das hatte er auch zu zeigen. Und das taten die Seleukiden auch. Sie nahmen die babylonischen Kulte sehr ernst. Sie opferten den babylonischen Göttern und zeigten Präsenz, wenn wichtige Feste anstanden. Es erfolgte im Seleukidenreich also keine zwangsweise Hellenisierung, dass auf einmal alle Leute Griechisch sprechen mussten, griechische Gottheiten anbeten mussten oder die Städte nur noch an griechischen Bedürfnissen ausgerichtet waren. Es bot Aufstiegschancen, wenn man Griechisch konnte. Und da die Seleukiden auch auf Indigene angewiesen waren, war die Elite des Reiches in der Regel zweisprachig. Ansonsten waren die Seleukiden klug genug, einfach jedem seine Lebensart zu lassen. Und je weiter man dort nach Osten kommt, desto weniger war das Reich wohl bis in ländliche Regionen von der griechischen Kultur durchdrungen. Gerade das persische Kernland war wohl nur sehr wenig hellenisiert.
Dann fehlt eigentlich nur noch das Ptolemäerreich in Ägypten, über das wir am besten informiert sind. Das liegt an den zahlreichen Papyrusfunden, die aus Ägypten die Zeit überdauert haben. Man darf sich aber auch hier nicht täuschen lassen, denn die allermeisten Funde stammen aus dem Fayum, einer Oasenregion, in der vor allem griechische Veteranen angesiedelt waren. Das kann man also sicherlich auch nicht immer für ganz Ägypten verallgemeinern. Womit man in Ägypten aber, ähnlich wie in Babylon, im Seleukidenreich überhaupt kein Problem hatte, war die Anerkennung von Königen. In Ägypten und in Babylon gab es, anders als in Griechenland, jahrhundertealte monarchische Traditionen. Da nun jemanden als König anzuerkennen, war kein grundsätzliches Problem. Bereits Alexander wird auch Pharao in Ägypten und alle seine Nachfolger unter den Ptolemäern auch. Das bedeutete aber auch, um akzeptiert zu werden, musste man bestimmte Rollenerwartungen erfüllen, die mit dem Königtum einhergingen. Das war zum Beispiel, dass es eine staatliche Aufgabe in Ägypten war, für das Bewässerungssystem zu sorgen, für Kanäle und Deiche. Das bedeutete auch, sich in kultische und religiöse Vorstellungen einzufügen. Darauf verstanden sich aber sowohl die Ptolemäer in Ägypten als auch die Seleukiden in Babylon sehr gut. Wem das in Ägypten übrigens weitaus weniger gut gelungen war, waren die Perser, die deshalb, als Ägypten unter persischer Herrschaft stand, auch höchst unbeliebt waren und ständig mit Aufständen zu kämpfen hatten.
Wie sah denn das Leben in Ägypten damals so aus?
Also auch Ägypten war relativ heterogen. Nicht so stark wie das Seleukidenreich natürlich, aber die große Mehrheit der Bevölkerung waren Ägypter. Aber es gab im Süden Ägyptens immer schon eine nubische Minderheit. Außerdem lebten relativ viele Juden in Ägypten. Auch andere orientalische Einwanderer bildeten Gemeinschaften in Ägypten. Und auch vor Alexander gab es schon Griechen in Ägypten. Die Griechen, Makedonen und Thraker, die als Soldaten mit Alexander ins Land gekommen waren, wurden nun aber natürlich spürbar mehr, auch wenn sie immer eine kleine Minderheit blieben. Im neuen griechisch-makedonischen Ägypten waren sie auch die einzigen, die das volle Bürgerrecht hatten. Also nur die Griechen und Makedonen, eine kleine Minderheit, hatten politischen Einfluss. Es waren auch anfangs nur Griechen und Makedonen, die die höheren Verwaltungsaufgaben im Land ausführten.
Waren das denn Gründe, sich gegen die neuen Herrscher aufzulehnen?
Dass nicht alle Leute in einem Staat dasselbe Bürgerrecht hatten, war in Griechenland nicht so unüblich. Also das ist nichts, was spezifisch für Ägypten gilt. Die meisten nicht-ägyptischen Gruppen im Land passten sich sehr schnell an die neuen Verhältnisse an. Sie lernten Griechisch, gingen ins Theater und ins Gymnasium. Das betraf zum Beispiel die Juden in Ägypten ganz massiv. Die hellenisierten sich selbst sehr stark. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Die Ägypter waren da zögerlicher. Von außen war also wahrscheinlich eher nicht zu unterscheiden, ob jemand Grieche oder Jude war, aber meistens, ob jemand Grieche oder Ägypter war. Die Ägypter hatten vielfältige Berufe. Ein großer Teil waren Bauern, aber sie waren auch Bierbrauer, Köche, Boten, Nilschiffer, Deicharbeiter, Schreiber und lokale Ordnungshüter. Gerade die letzten beiden hatten schon ein deutlich höheres Einkommen und Ansehen als die Bauern. Und ganz oben standen eben die ägyptischen Priester, denn die alte ägyptische Religion galt auch für die Griechen als besonders schützenswert. Gründe für Aufstände hat es gegeben, das lag aber nicht so sehr an der ethnischen Herkunft, sondern am starken sozialen Gefälle und an der Ausbeutung der Bauern.
Wie hat man sich das vorzustellen?
Als die Griechen und Makedonen kamen, machten sie erstmal nichts anders als die ägyptischen Pharaonen. Denn in Ägypten gehörte das gesamte Land immer dem König. Wenn ein Bauer also etwas auf dem Land des Königs anbauen wollte, dann musste er dafür Abgaben bezahlen. Aber die griechisch-makedonischen Herrscher führten ein neues System ein, um diese Steuern und Abgaben auch wirklich einzutreiben. Das erkläre ich jetzt hier mal nicht genauer. Jedenfalls bedeutete das aber, dass es deutlich schwieriger wurde, sich dem zu entziehen. Und das bedeutete, dass die ägyptischen Bauern circa 50% an Abgaben zahlten. Wenn es mal nicht so gut lief, war man damit schnell am oder unter dem Existenzminimum. Das war dann der Grund für Aufstände. Weniger die Tatsache, dass die Leute Ägypter, Juden oder Griechen waren.
Wie war denn das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen untereinander?
Insgesamt relativ eng und friedlich. Auch hier kann man Unterschiede zwischen Städten und dem Land beobachten. In den ägyptischen Großstädten wie Memphis oder Alexandria gab es räumliche Trennungen, also jüdische, ägyptische und griechische Viertel. Das ging auch nicht immer ohne Spannungen von sich. Die Lage der Ägypter verbesserte sich aber. Denn bereits im ausgehenden 3. Jahrhundert vor Christus waren die ptolemäischen Herrscher darauf angewiesen, auch Ägypter beim Militär aufzunehmen. Dadurch kam es zu engerem Kontakt, viele Ägypter lernten Griechisch und damit eröffneten sich auch weitere Chancen. Über die Zeit entstand eine ägyptische Ober- und Mittelschicht, die zweisprachig war und auch oft zwei Namen führte. Einen ägyptischen und einen griechischen. Aber auch abseits davon wissen wir, dass es Eheschließungen zwischen allen möglichen Gruppen gegeben hat, dass es gesellschaftliche Kontakte untereinander gab und gerade auf dem Land, in den Dörfern, auch eine viel einheitlichere Kultur entstand. Man lebte eben auf viel engerem Raum miteinander. Die Ägypter wussten griechische Traditionen wie Badehäuser oder Sportplätze durchaus zu schätzen. Man trainierte zusammen, man badete zusammen und man feierte auch zusammen. Denn andersrum hatte die ägyptische Religion und die Ausübung der Kulte in Ägypten schwer Eindruck auf die Griechen gemacht. Die Griechen übernahmen Ideen aus der ägyptischen Religion. Ein gutes Beispiel dafür ist der Erfolg der ägyptischen Göttin Isis. Zunächst in der griechischen, dann aber auch in der römischen Welt. Das ist aber nicht einfach der Isis-Kult, wie man ihn aus Ägypten kannte, sondern hier entstand ein neuer Kult aus ägyptischen und griechischen Einflüssen. Dieser Kult ist übrigens auch ein Mysterienkult, wie sie im Hellenismus überall in Griechenland entstanden. Um das noch aufzurollen, haben wir heute aber leider nicht mehr die Zeit. Wir haben über Mysterienkulte aber schon mal eine Folge gemacht.
Und man sollte zu Ägypten noch sagen, dass dort in Alexandria das wissenschaftliche und kulturelle Zentrum der antiken Welt entstand. Das war natürlich sehr attraktiv für Menschen aus allen möglichen Ländern. Ein Beispiel dafür sind die Juden. Wie schon gesagt, gab es in Ägypten sowieso schon relativ viele Juden, die auch sehr bereitwillig die griechische Lebensweise übernahmen. Bereits im 3. Jahrhundert vor Christus wurde in Alexandria zum Beispiel der Tanach, also die hebräische Bibel, ins Griechische übersetzt und damit einer breiteren Masse von Gelehrten zugänglich gemacht. Und natürlich auch all jenen Juden in Ägypten, die vielleicht nicht mehr so gut Hebräisch konnten.
Also in Ägypten gibt es viele Beeinflussungen der Kulturen untereinander. Aber man muss auch sagen, es gab keine Verschmelzung in dem Sinne, dass in Ägypten eine völlig neue hellenistische Kultur entstanden wäre. Das war aber wohl auch nicht das Ziel. Unterschiede im Recht blieben bestehen. Die Ägypter durften ihre Prozesse weiterhin nach ägyptischem Recht führen, solange alle Beteiligten Ägypter waren. Und auch in der Schrift und in der Sprache gab es weiterhin Unterschiede. Die Griechen sprachen und schrieben Griechisch, die Ägypter sprachen Demotisch, die ägyptische Volkssprache, und ließen auch ihre Texte und Urkunden in dieser Schrift abfassen. Es existierten mehrere Kulturen nebeneinander, wobei es natürlich dazu kam, dass Dinge übernommen wurden, die man gut fand oder die einen Vorteil versprachen. Es gab aber keine staatlich verordnete Gleichmachung und Unterschiede in der Lebensweise blieben bestehen.
Unterschiede in der Lebensweise sind da auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja eben schon mal kurz über die Juden in Ägypten gesprochen und darüber, dass sie sich sehr stark an die griechische Lebensweise angepasst haben. Das verwundert ja vielleicht ein bisschen, weil das Judentum, anders als die griechische, ägyptische oder babylonische Kultur, ja streng monotheistisch ist und auch ansonsten relativ strikte Regeln hat, die es zu befolgen gilt. Ist Alexandria da die große Ausnahme oder passierte das überall?
Also, es ist richtig, dass das Judentum erstmal relativ strenge kultische Regeln hat und klare Grenzen setzt, wie weit man die griechische Kultur übernehmen kann oder eben nicht. Wie weit man sich der griechischen Kultur geöffnet hat, hängt aber stark vom Ort ab und vom Status. Es gab auch in der Antike schon eine jüdische Diaspora, wie gerade schon gehört, in Alexandria, in Ägypten oder auch auf Rhodos und auch sehr früh schon in Rom. Aber auch für alle Juden in der Diaspora bildete weiterhin der Tempel in Jerusalem das Zentrum. Daran orientierte man sich, was die Einhaltung von Vorschriften anging, und dahin pilgerte man auch. Es lebten aber natürlich auch viele Juden im Gebiet des heutigen Israel mit Jerusalem als Zentrum. Das Gebiet stand zunächst unter der Herrschaft der Ptolemäer, dann unter der Herrschaft der Seleukiden. Es wurde ständig um dieses Gebiet gestritten. Alle hellenistischen Herrscher, ganz gleich aus welchem Königshaus sie nun stammten, griffen aber nicht in die jüdischen Traditionen und Gesetze ein. Bis eben auf einen, über den wir gleich kurz reden. Die Juden genossen eine relative Autonomie in den hellenistischen Königreichen. Die Macht lag beim Hohepriester in Jerusalem, der zusammen mit einem Rat aus Priesterfamilien, reichen Familien und weltlichen Amtsinhabern zumindest über alles entscheiden konnte, was unmittelbar das Judentum betraf. Die hochrangigen militärischen und administrativen Posten waren aber auch hier, wie auch in Ägypten und Babylon, meist von Griechen und Makedonen besetzt. Aber man war auch offen für Juden. Juden, die hier den Aufstieg schafften, stammten häufig aus den Städten und oder aus der Diaspora, weil die Griechisch sprachen. Die jüdische Oberschicht hatte kein Problem damit, sich griechischen Einflüssen zu öffnen, weil das Karrierechancen versprach. Auf dem Land blieb es bei einer sehr viel stärkeren Orientierung an traditionellen Glaubensvorstellungen. Das Steuersystem, das den Bauern in Ägypten so zusetzte, wurde übrigens auch in Judäa eingeführt und war für viele Menschen auf dem Land hier ebenso existenzbedrohend. Das findet sich übrigens auch in Büchern aus dem Alten Testament, die in dieser Zeit entstanden sind, zum Beispiel im Buch Kohelet. Man besinnt sich zurück auf die alten Propheten, die eine Ungerechtigkeit fremder Herrscher anprangern, die der jüdische Gott so nicht gewollt hat und gegen die man deshalb Widerstand leisten muss. Die Menschen auf dem Land orientieren sich viel stärker am Tempel von Jerusalem und lehnen das Griechische eher ab. Das hat nicht nur religiöse Gründe, denn für viele ist der Tempel von Jerusalem auch die wirtschaftliche Existenzgrundlage. Auch in Jerusalem spielt der Tempel eine wichtige wirtschaftliche Rolle.
Also hier haben wir zwei Tendenzen. Eine eher von der städtischen Oberschicht getragene, die die griechische Kultur eher annahm, und eine im ländlichen Bereich, die dem Ganzen eher ablehnend gegenüberstand.
Ja, genau. Und je mehr die einen sich öffneten, desto mehr grenzten sich die anderen ab. Also es kommt hier zu einer Spaltung der Gesellschaft. Das ist übrigens auch die Zeit, in der sich die Vorstellung stark verbreitet, dass das Ende der Welt nahe ist und dass der Messias kommen wird, um das jüdische Volk zu retten.
Die beiden Linien existieren aber ja erstmal nebeneinander. Und dann kommt Antiochos IV., ein Seleukidenkönig, an die Macht und die Situation eskaliert.
Antiochos hatte in Jerusalem einen Hohepriester eingesetzt, der ihm gut passte. Als Antiochos mal wieder Krieg gegen die Ptolemäer in Ägypten führte, versuchte der abgesetzte Hohepriester wieder an die Macht zu kommen. Wahrscheinlich, weil er glaubte, Antiochos sei im Krieg gefallen. Es kommt daraufhin zu einem Bürgerkrieg in Jerusalem und Antiochos konnte darin eigentlich nur eine Auflehnung gegen seine eigene Herrschaft sehen. Dementsprechend griff er hart durch. Er entzog den Juden das Recht, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. Er setzte ein Verbot der Beschneidungen durch, der Sabbat durfte nicht mehr eingehalten werden, es durften keine jüdischen Opfer mehr im Tempel dargebracht werden und gleichzeitig machte er es verpflichtend, an Prozessionen für Zeus und Dionysos teilzunehmen. Antiochos sah im jüdischen Gott vielleicht auch einfach nur so eine Art Zeus und wollte wohl einfach wieder Ruhe und Ordnung herstellen. Aber das hätte schlicht das Ende der jüdischen Kultur bedeutet.
Es kommt dann zum Makkabäeraufstand in Judäa. Die Bevölkerung auf dem Land ist ohnehin wegen der hohen Abgaben schon gegen die Seleukiden eingestellt und vor allem viele traditionelle Juden in den Städten, die ihre Macht gefährdet sehen, schließen sich dem Aufstand an. Am Ende ist der Aufstand tatsächlich erfolgreich und es bildet sich ein eigenes jüdisches Reich, das Hasmonäerreich, das immerhin etwa 100 Jahre bestehen kann, bevor es von den Römern eingenommen wird.
Paradoxerweise endet damit aber nicht die Hellenisierung Judäas, sondern sie wird noch stärker. Denn jetzt gibt es noch mehr Kontakte zu Juden in der Diaspora, die auch gerne ins Hasmonäerreich zurückkehren. Die bringen auch die griechische Lebensweise wieder mit. In der Folgezeit bleibt Judäa also gespalten, wie man das aus dem Neuen Testament kennt. Es gibt die hellenisierten Juden, die Pharisäer, die streng auf die Einhaltung der Tora pochen, die zurückgezogen lebenden Essener, von denen übrigens die Qumran-Schriftrollen stammen und noch viele mehr.
Bei allem Konfliktpotenzial muss man aber auch sagen, dass gerade hellenisierte Juden aber auch immer wieder die Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Griechen betonen. Manchmal nimmt das etwas seltsame Formen an, wenn zum Beispiel versucht wurde, eine gemeinsame Abkunft von Spartanern und Juden von Abraham zu konstruieren. Aber manche jüdische Vorstellung traf dann auch bei den Griechen den Zeitgeist. Wir haben bei Griechenland ja meistens relativ menschliche Gottheiten und vor allem sehr viele davon im Kopf. Dagegen hatte das Judentum einen sehr strengen Monotheismus und ein Bilderverbot. Aber auch in der griechischen Philosophie hatten sich seit Platon und Aristoteles abstrakte Gottesvorstellungen verbreitet und vor allem auch Vorstellungen von einem göttlichen Wesen. Das respektierten die gebildeten Griechen sehr stark am Judentum und orientierten sich auch daran. Und da entstehen dann auch so ganz spannende Sachen. Philon von Alexandria, ein stark hellenisierter Jude, schaffte es zum Beispiel, die jüdische Theologie mit platonischen und stoischen, also zwei griechischen Konzepten, von der Weltvernunft übereinander zu bringen und dann auch noch auf ägyptische Isis-Vorstellungen zurückzugreifen und gleichzeitig auch noch diese Weltvernunft als den Sohn Gottes zu postulieren. Also das ist dann auch wieder eine ganz spannende Vermischung.
Wie ihr gemerkt habt, gibt es viel zu sagen zu dem Thema. Ich denke, es ist aber Zeit für ein Fazit.
Nun, Einheit und Vielfalt würde ich sagen. Es entsteht im Hellenismus ganz eindeutig eine griechisch geprägte Weltkultur. Man stand ständig im Austausch miteinander, auch da, wo man sich Eigenheiten bewahrt hat. Und die Trägerinnen dieser neuen Weltkultur sind die griechisch geprägten Städte, die sich nicht nur äußerlich in Kunst und Architektur ähnelten, sondern auch mehr und mehr in der Lebensweise, die von vielen Indigenen übernommen wurde. Dabei konnten das neue Städte sein oder auch uralte, die jetzt wieder aufblühten.
Die Griechen standen dem sehr offen gegenüber. Es ist auch eine Epoche, in der griechisch sein nicht mehr von der Herkunft oder ethnischen Zugehörigkeit abhängt. Grieche ist, wer griechisch spricht, griechisch gebildet ist und die griechische Lebensweise annimmt. Grieche zu sein, ist also ein Stück weit eine Entscheidung.
Trotzdem bewahrte man sich auch seine Eigenheiten und seine eigene Kultur. Man war nicht gezwungen, seine Muttersprache oder Kultur aufzugeben. Es gab große, übergreifende Feste für alle, die sich als Griechen sahen und genauso lokal begrenzte Feste, die vielleicht schon Jahrhunderte alt waren. Es gab Herrscherkulte, die im gesamten Reich praktiziert wurden und dann auch wieder wichtige Kulte für indigene Gottheiten. Man konnte im Hellenismus Kosmopolit und Lokalpatriot gleichzeitig sein. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal wieder hin.
Das hast du schön gesagt. Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir bedanken uns nochmal bei Sebastian, der heute mit dabei war.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
Und ihr könnt euch auch schon mal auf die nächste Folge freuen. Da ist er nämlich auch wieder mit dabei.
Wer nicht einen Monat warten will, kann natürlich in der Zwischenzeit auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Newsletter. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.